Wir wollen aufschlagen für dieses Thema Johannes Kapitel 7, Vers 37. Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer kann Segen weitergeben? Das ist unser Thema. Laubhüttenfest in Jerusalem. Was da alles los war in Jerusalem und um Jerusalem herum, wie auf einem Festbetrieb ringsum. Dieses Fest erinnert das Volk daran, dass es einst in der Wüste in Zelten und Laubhütten gewohnt hat. Der letzte Tag des Festes erinnert, wie Gott das Volk aus dem Felsen drängte, in der Wüste. An diesem letzten Tag, da füllte ein Priester an der Quelle Siloa eine goldene Wanne mit Wasser und brachte sie unter dem Jauchzen des Volkes und unter Posaunenschall in den Vorhof des Tempels, um ihn dort am Fuß des Brandopferaltars als Trankopfer auszugießen. Bei dieser feierlichen Handlung sang das Volk das Lied aus Jesaja 12, Vers 3. Jesaja 12, Vers 3, ein wunderbares Lied. Es lohnt sich, dass wir es lesen. Ein Danklied der Erlösten. Jesaja 12. Wir lesen gerade alle 6 Verse. Zu derselben Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr, dass du zornig bist gewesen über mich und dein Zorn sich gewandelt hat und tröstest mich. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen und werdet sagen zu derselben Zeit: Danke dem Herrn, prediget seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist, Lob singe dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Ländern. Jauchze und rühme, du Einwohnerin zu Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Dieses Lied wurde gesungen an dem letzten Tag des Laubhüttenfestes, der am herrlichsten war. Der letzte Tag. Und nun ging das Fest zu Ende. Und nun kehrt man wieder ins Alltagsleben zurück. Und da tritt Jesus auf und ruft: Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wenn das Fest zu Ende geht, Wasser aus dem Heilsbrunnen könnt ihr allzeit schöpfen. Ich stille den Durst der Seele. Ich erquicke die Durstigen. Und nicht nur das. Ich mache auch aus denen, die zu mir kommen und an mich glauben, Menschen, die andere erquicken. Wer kann Segen weitergeben? Andere erquicken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme. Darum unser Thema, wer kann Segen weitergeben? Da müssen wir hineinhorchen in diese Seelsorge Jesu. Das wollen wir jetzt tun. Wer weitergeben kann, auch da bekommen wir Weisung in der Seelsorge Jesu. Wunderbare Worte. Sie wollen uns sagen, Jesus ist die Quelle des Lebens. Wir dürfen zu ihm kommen und trinken. Wir dürfen von ihm erquickt auch andere tränken. Wir reden nun in vier Abschnitten. Erstens der Durst der Seele. Ich sage ausdrücklich Durst der Seele. Der Mensch hat eine Seele. Zweitens, Wasser, das den Durst nicht stillt. Darüber müssen wir auch reden. Um unsretwillen. Drittens, Wasser des Lebens. Und das vierte, man muss nehmen. Man muss nehmen. Zuerst den Durst der Seele. Wer kennt ihn nicht? Den Durst unserer Seele. Jeder Mensch dürstet nach Befriedigung. Und da sucht man die Seele, den Durst der Seele, zu stillen an den Brunnen dieser Welt, die doch keine Befriedigung geben. Können gar keine Befriedigung geben. Viele streben nach Ehre, die dürsten nach Anerkennung. Nach Ruhm. Und wenn sie alle Ehren und Würden haben, befriedigt sind sie nicht, ihre Seele nicht. Dem Altmeister Goethe, dem fehlte es nicht an Ruhm und Ehre, weit über die Grenzen des Landes hinaus. Und was sagt uns Goethe selber? Er sagt es selber, dass er nicht befriedigt sei. Er sagt es mit den Worten, ach, ich bin des Treibens müde. Wozu all der Schmerz, die Lust? Süßer Friede, komm, ach komm, in meine Brust. Nein, ich bin nicht befriedigt. Nicht. Von Ehre nicht und von Glück nicht. Merken wir, die Seele bleibt unbefriedigt. Andere suchen Befriedigung in der Kunst. Einer der größten Künstler, Michelangelo, noch heute stehen Menschen staunend vor seiner Kunst. Wisst ihr, was dieser Künstler geschrieben hat? Im Hafen ist der Landende gehalten. Die Rechnung über all sein Tun zu geben. Deshalb wird er im Hafen zurückgehalten. Über all sein Tun Rechnung zu geben. Ich ließ die Kunst zur Gottheit sich erheben. Jetzt sehe ich, wie viel Irrtum sie enthalten. Und wie wir gegen unser Bestes streben. Unbefriedigt. Auch von seiner Kunst. So versagt auch die Kunst, wenn es sich um letzte Befriedigung handelt. Oder kann Geld und Gut und Haus und Besitz den Durst der Seele stillen? Viele meinen das und beneiden dann diejenigen, denen Reichtum zugefallen ist. Oh, mit was geben wir uns doch ab in diesem Leben? Beneiden die Reichen, die alles haben. Wollen wir tauschen mit den Reichen? Das können wir mal machen. Und unsere Seele bleibt leer. Man sieht, wie unglücklich die Reichen sind. Unglücklich. Oder bringt die Liebe, die Ehe, das erträumte Glück. Viele meinen das und sehnen sich mit Inbrunst danach. Aber ein Blick in die Ehen und das Glück sagt, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Oder Durst nach neuen Religionen in unserem Volk. Es gibt deutsche Buddhisten, deutsche Mohammedaner, Bhagwan-Anhänger, Bahai, eine Menge Sekten. Alles löchrige Brunnen, die kein Wasser geben, kein Wasser, für die Seele. Ich weiß von einer Bhagwan-Anhängerin, einer jungen Frau, die ist dauernd unterwegs, ihren Seelendurst zu stillen. Jetzt, am 12. März, fliegt sie ab nach Indonesien. Ihre Mutter sagt ihr Kind, das stillt deinen Durst nicht. Ja, da verspreche ich mir viel. Ein Segelschiff war an der Küste von Brasilien von widrigen Winden abgetrieben worden. Segelschiff. Das Schlimmste war, der Besatzung ging die Nahrungsmittel aus und das Trinkwasser und sie hatten fürchterlich Durst. Mitten im Wasser hatten sie Durst. Es war ja Salzwasser. Ringsum. Sie setzten Notsignale. Und da kam auch ein Dampfer vorbei und fragt, was los ist. Ach, wir sind am Verdursten, gebt uns doch Wasser, Trinkwasser. Da kam die Antwort zurück, schöpfet doch. Wo ihr seid? Ihr seid mitten im Amazonenstrom. mitten im Süßwasser waren sie gerettet. Schöpfe doch. Sie wussten gar nicht, dass sie im Süßwasser treiben, in der Mündung des Amazonenstroms. Das Süßwasser war da und sie litten Durst. Als ich das Gleichnis las, da dachte ich, so sind die wir Menschen mit diesen Seefahrern zu vergleichen. Schöpfe doch, so ruft Christus uns zu, wen dürstet der kommen? Stattdessen gehen Menschen zu den Brunnen, die doch kein Wasser geben. Jesaja 2, Vers 13. Das weiß Gott. Gott weiß, die Menschen haben löchrige Brunnen, die kein Wasser geben. Das weiß Gott. Jesaja 2, Vers 13. Wer möchte es lesen? Nein, Jeremia 2, Vers 13. So, das lässt Gott sagen, die machen sich löchrige Brunnen, die gar kein Wasser geben. Gescheite Leute, gescheite Menschen, anständige Menschen. Also, zweitens, Wasser, die den Durst nicht stillen. Ich weiß, auf der Halikoge, da gab es am Anfang unserer Freizeitarbeit noch kein Süßwasser. Da war noch keine Leitung gelegt vom Festland her mit Süßwasser. Da gab es Behälter, die das Regenwasser sammelten. Gell, Frau? Auch zum Kochen. Zisternenwasser unter der Bachrinne. Kein angenehmes Wasser. Nur einige Beispiele. Da wollen Menschen in dem verführerischen Wasser des Geizes ihren Durst stillen. Geldgier. Der Tanz ums goldene Kalb. Billy Graham erzählt aus Amerika, im Jahr 1923 trafen sich in einem Hotel in Chicago die 8 reichsten Männer der Welt. Der Präsident der größten Stahlgesellschaft. Dann ein großer Weizenspekulant. Der Präsident der größten Fondbörse und so weiter. 8 die reichsten Männer der Welt. Die hatten so viel Geld, wie das Schatzamt der Vereinigten Staaten nicht hatte. So reich waren die zusammen. Sie wurden beneidet von der ganzen damaligen Welt. Und dann, sagt Billy Graham, das Schlusskapitel ihres Lebens war tragisch. Der eine lebte von geliehenem Geld und starb bettelarm. 2 verbüßten eine Gefängnisstrafe wegen Betrug und Schwindel. Einer wurde begnadigt, damit er zu Hause sterben konnte. 3 begingen Selbstmord. Tragisch. All diese Männer besaßen Geld und Macht und Ruhm und Ansehen, Intelligenz, Bildung, alle Möglichkeiten zur Sünde. Merken wir, dieses Wasser stillt den Durst nicht. Verführerische Wasser. Jakobus 5, Vers 1 und 2. Jakobus 5, 1 und 2.
Solange unser Reich ist, reinigt und heilet über euer Erde, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verbaut, eure Seide sind nur den Schreiben geworden.
Noch der dritte.
Euer Gold und Silber ist gerostet und sein Rost wird euch zum Zeugnis sein. Und wird euer Fleisch fressen wie ein Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt und ihr wirst zum Schaden.
So. Da bin ich dem Jakobus so dankbar. Was sagt er? Ihr Reichen weinet, heulet über euer Elend. Euer Reichtum ist nämlich verfault. Eure modernen Kleider sind moddenfräßig geworden. Euer Gold und Silber, das ihr euch umhängt, ist verrostet. Und sein Rost wird euch zum Zeugnis sein. Wird euer Fleisch fressen. Unsere Mutter hat immer gesagt, das Sterbekleid hat keine Taschen. Keine Taschen. Die dritte Art von Brunnen, die kein Wasser geben. Verlockende Verführungen, Vergnügen. Unmögliche Modetorheit. Aufgedackelt auf Wochenende, aufgepustet, damit man für ein paar Minuten das schreckliche Leere gefühllos bekommt. Ich bin doch auch nur jemand, merkt das denn nicht? Und was bleibt? Ein Volk von leeren Leuten. Wir sind ein Volk von leeren Leuten. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und unbefriedigt zurück. Oder bringt die Liebe, die Ehe, das verträumte Glück, viele meinen es. Und dann sind sie enttäuscht. Sie haben eine langweilige Ehe. Langweilige Ehe. Das habe ich mir anders vorgestellt. Lassen wir scheiden. Nichts ist imstande, den Durst der Seele wahrhaft zu stillen. Und da tönt der Ruf, wen dürstet, ruft Jesus, unüberhörbar. Er hat nämlich Wasser des Lebens. Er. Ich muss es bezeugen, mit vielen anderen, ich hatte an den Brunnen der Welt meinen Durst zu stillen versucht. Er wurde nicht gestillt. Und immer wieder habe ich es versucht. Er wurde nicht gestillt. Und nachts, da lag ich dann in meinem Zimmer, auf meinem Bett in einem elenden Zustand. Alles umsonst. Nicht gestillt. Alles war so grau in mir. Und da hörte ich den Ruf Jesu und da kam ich und trank. Darf ich euch einmal sagen, ich habe mir es vergegenwärtigt, wie es bei mir damals war. In meiner Lehrlingszeit, ich war in der Lehre im Bruderhaus in Reutlingen, da war ein Lehrlingsheim. Und da kam ich in den Lehrlingsgebetskreis. Das waren etwa 10 Lehrlinge. Und da sangen diese Lehrlinge das Lied, O Gott, O Geist, O Licht des Lebens. Und bei der Strophe, O Geist sei meines Lebens, Geistesleben, O Geist sei meines Geistesleben, ich kann mir selbst kein Gutes geben. Da schrie es in mir, nein, Herr, ich kann mir selbst kein Gutes geben. O Geist, o Strom, der uns vom Sohne eröffnet und kristallenrein aus Gottes und des Lammes Throne nun quillt in stille Herzen ein. Dann kam der Schluss. Ich öffne meinen Mund und sinke hin zu der Quelle, dass ich trinke. Ein unvergesslicher Augenblick. Ich sinke hin zu der Quelle, dass ich trinke. Dieser Strom, unvergesslich, an dem ich Frieden trank. Ich kam und trank und öffne meinen Mund und trinke. Der bohrende Stachel der Schuld war weg. Wie geschieht dieses Trinken? Mein Gewissen sagte mir, mein Lieber, geschehen ist geschehen. Getan ist getan. Ist nichts mehr zu machen. Und dann kam er und sagte, wohl dem Menschen, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Schuld bedeckt ist, die Missetat nicht zugerechnet wird. Ich sinke hin zu der Quelle, dass ich trinke. Was für ein Wasser des Lebens, das den Frieden gibt. Umsonst zum Nulltarif. Was für ein tiefer Friede kehrt da ein, wenn man es erlebt. An Christus habe ich die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, durch den Reichtum seiner Gnade. Wisst ihr, was da geschieht? Da kommt das Herz zur Ruhe. Und Herz zur Ruhe. Ich brauche jetzt nichts mehr suchen. Eine tiefe Freude drängt mein Herz. Jetzt habe ich einen Vater, jetzt habe ich eine Heimat. Nichts ist ihm zu klein. Ich darf ihm alles sagen. O, an der Hand Gottes durchs Leben gehen, mit ihm Gemeinschaft haben, ist etwas, was befriedigt, was Geborgenheit gibt. Wer ihn hat, ist still und satt. Wer ihm kann im Geist anhangen, braucht nichts mehr verlangen. Nichts mehr. Genügt uns der Heiland. oder brauchen wir sonst nur etwas? Oder genügt er uns? Wer ihn hat, der trinke auch Kraft. Alle Tage dürfen wir kommen und Kraft schöpfen alle Tage, die wir brauchen. Und Frieden, den wir brauchen, alle Tage schöpfen. Nicht vorübergehend. Nicht für kurze Zeit nur. Nein. Nicht nur einmal stand vor meinem Herzen die Frage, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Und dann durfte ich getröstet weggehen. Wer will, der komme und trinke sich satt. Vergebung und Frieden und Freude und Geborgenheit und ewiges Leben. Ewiges Leben hier schon. Liebe Freunde, ich weiß, ich habe hier schon ewiges Leben. Das weiß ich hier schon. Der Herr fordert, nehmet. Auch beim heiligen Abendmahl nehmet, esset, trinket. Trinket ihn in euch hinein. Nicht nur nippen wie am Abendmahlskelch. Trinken. In vollen Zügen. Paulus sagt, Epheser 6, nehmet auch den Helm des Heils. Das ist die Bedingung. Der Unterschied zwischen bitten und nehmen ist groß. Überlegt euch einmal. Ich zitiere noch einmal den Jakobus. Jakobus Kapitel 4, Vers 3. Ich weiß auch nicht, warum ich an den Jakobus so erinnert worden bin. Jakobus 4, Vers 3. Eigentlich müssten wir noch Vers 2 dazu lesen. Ihr seid begierig und erlanget's damit nicht. Kapitel 4, Vers 2. Ihr hasset und neidet und gewinnet damit nichts. Ihr streitet und krieget. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Und jetzt kommt's. Und ihr bittet und nehmet nicht. Weil gleich andere Dinge kommen. Nämlich dahin, dass ihr es mit euren Wollüsten verzehret. Ihr nehmet nicht. Der Unterschied zwischen bitten und nehmen ist groß. Was nehmen? Erstes Nehmen ist zweifelsfreie Annahme des Heils. Zweifelsfreie Annahme des Heils. Nehmet. Oder zweifelst du noch? Zweites Nehmen. Das Nehmen der Versöhnung und Kindschaft. nehmen. Bist du Gottes Kind? Da kommt ein Mann auf mich zu und sagt, sagen Sie mir mit einem Satz, was eigentlich Frieden ist. Ich will keine Predigt hören. Aber sagen Sie mir, was Frieden ist. Ja, kann ich sagen. Frieden mit Gott ist ein Zustand, kein Gefühl. Im Frieden Gottes stehen, im Frieden Gottes gehen. Der Friede Gottes sei mit euch. Das ist ein Zustand, in dem der Mensch drin ist. Bitte warte nicht auf ein seelisches Gefühl. Gewiss vermittelt uns der Friede Gottes auch selige Gefühle. Aber Gefühle kommen und gehen. Und was dann, wenn mein seliger Friede weg ist? Mein seliges Gefühl. Habe noch kein Frieden mehr. Doch, ich stehe in Gottes Frieden. Ich bin dem Herrn dankbar, dass ich den Frieden auch schmecken und fühlen darf. Bin ich dankbar. Aber ich bin nicht abhängig von diesem Fühlen. Zustand, kein Gefühl, eine Tatsache. Drittes nehmen, das Wort Gottes nehmen. Die Bibel ist mir das geoffenbarte Gotteswort. Hobus, der ist wie ein Mann, der sein Angesicht im Spiegel beschaut und wegläuft und weiß nicht mehr, wie er aussieht. So ist der Mensch, der das Wort Gottes nicht nimmt. Der guckt ins Wort, nein, den Spiegel des Wortes. Und dann läuft er weg und weiß nicht mehr, dass sein Schlips an den Knie hängt. Verstehen wir, das ist die Sprache des geoffenbarten Gotteswortes. Wir hören das Wort. Dann gleichen wir einem Gast, der leer und matt und mager vom vollen Tisch weggeht. Zwischen den Blättern der Bibel liegen Anweisungen auf Millionen Werte. Und ihr habt kaum einen Groschen. Und zwar ist so reich. Sollt man das nehmen? Armselige Christen, die das Wort nicht nehmen. Das Wasserreservoir ist nie leer bei unserem Herrn. Pfarrer Oetinger, der hat hier in Waldorf eine Predigt gehalten. Er sagt, wenn zwischen Waldorf und Häslach jemand einen Acker hat und er sagt, der Acker gehört mir, wenn es nicht im Grundbuch verzeichnet ist, gilt es nicht. Auch ein Bild. Das Grundbuch ist die Bibel. Da steht's geschrieben und wiederum steht's auch geschrieben. Ist im Grundbuch eingezeichnet, ich bin Gottes Kind. Steht im Grundbuch. Steht in der Heiligen Schrift. damit komme ich zum letzten, weitergeben. Wer kann Segen weitergeben? Wer selber den Durst des Lebens gestillt hat an diesem Lebensbrunnen und ihn noch stillt. Der Herr Jesus will nicht nur uns satt machen. Er denkt auch an andere, die ferne sind, die auch nach Befriedigung dürsten. Und da will er nun, dass wir ihm helfen. Eine wunderbare Verheißung spricht der Herr hier aus. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er erinnert an das Wort aus Jesaja 44, Vers 3. Ich will Wasser gießen auf das Durstige. Diese Verheißung erfüllt sich dem, der da glaubt. Ich erinnere nur an Pfingsten. Was für Segenströme sind da von Petrus ausgegangen? Ein schlichter Bericht des Petrus. Aber der Heilige Geist hat ihn beglaubigt. Und 3000 Menschen sind durchs Wort getroffen. Es ging ihnen durchs Herz getroffen. Ich erinnere an das Haus des Cornelius. Die ganze vornehme Gesellschaft wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da ist Samaria. Ich habe heute Morgen diesen Bericht gelesen, Apostelgeschichte 8, Vers 5 und folgende Verse. In Samaria, da war Philippus nach Samaria gekommen. Und da gingen doch Segenströme aus von seiner Predigt. Trotz Gegensätzen zwischen Juden und Samaritern, da gab es in Samaria eine Erweckung. Wir können es nachher lesen, Apostelgeschichte 8, Vers 5. Und da ist der Pharisäer Saulus. Was war dieser Paulus für ein Strommensch? Von des Leibe gingen Ströme lebendigen Wassers. Trotz Gegensätze, wohin er kam, blühten Gemeinden auf. Trotz des Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. Trotzdem gingen Ströme lebendigen Wassers. Und so ging es durch die ganze Geschichte der Gemeinde Jesu. Ströme des Segens von Martin Luther, Ströme des Segens von Zwingli und Calvin. Keine fehlerlosen Leute, nein. Wir können Martin Luther Fehler nachweisen. Die sind schriftlich festgehalten. Martin Luther seine Fehler. Und doch gingen Ströme lebendigen Wassers und gehen noch aus bis heute. Glaubende Leute, ein Zinzendorf, ein Spener, August Hermann Franke, Michael Hahn, Elias Schrenk, General von Fieban, soll ich weitermachen? Lauter Menschen, von denen Ströme lebendigen Wassers ausgingen. Was für Segenströme! Nicht nur Männer, auch Frauen. ja aus allen Ständen berufen, dass sie andere zur Quelle geführt haben. Es kommt nicht auf Stand und Beruf an, liebe Freunde. Nein, wer an ihn glaubt. Nicht wer begabt ist, nicht wer gescheit ist. Also ich kann ja gar nichts da für den Herrn. Was kann ich so da für den Herrn? Ja, gar keine Begabung. Da steht nichts von Begabung. Wer an mich glaubt. Es kommt auch nicht drauf an, auf meine Fähigkeiten. Es kommt nur auf eins an. Ob wir glauben, wie die Schrift sagt. Wie die Schrift sagt. Wenn wir von Herzen an Jesus glauben, dann werden Ströme fließen. Aber das ist nicht unsere Sache und Aufgabe, das ist Gottes Werk. Ich will Wasser gießen aufs Durstige und Ströme aufs Dürre. Gott will und Gott wird. Was für eine Dürre war zum Beispiel im Steintal im Elsass. Und dann kam Pfarrer Oberlin und was wurde für ein Garten Gottes aus dem Steintal. Da haben sie den Wilhelm Löhe nach Neuendettelsau versetzt, um ihn kalt zu stellen. Denn Neuendettelsau war ein harter Boden. Und wie erblühte der Ort unter den Strömen, die von Wilhelm Löhe ausgingen. Es kommt gar nicht darauf an, ob der Boden weich oder hart ist in unserer Umgebung, in unserer Gemeinde, in dem Ort, wo du wohnst. Es kommt darauf an, ob wir an Christus glauben. Dann fließen Ströme. Ich muss zum Schluss kommen. Ist auch um dich her eine Dürre. Ich leide oft unter der Dürre. Sind auch in deiner Umgebung Durstige, dann schulden wir Ströme des Segens. Wie soll das zugehen? Da ist ein Brunnen und in einiger Entfernung ist dürres Land und da braucht man nur Rohre zu legen. Vom Brunnen bis zu dieser Dürre. Aber diese Rohre dürfen nicht verstopft sein. Sie müssen offen sein, dass Wasser ungehindert durchfließen kann. Ach, wie oft kann Gott das Wasser des Lebens nicht zu den dürren Städten leiten, zu den dürren Sälen leiten, weil sie verstopft sind. Wie viele Röhren gläubiger Menschen sind verstopft durch Empfindlichkeit. Versteht ihr? Die Empfindlichkeit, die verstopft die Segensröhre. Und dann zieht man sich zurück, weil man so empfindlich ist. Ich bleib ganz für mich. Jetzt bleibe ich ganz für mich. So. Wo steht denn das in der Bibel? Ich bleib ganz für mich. Da werden Rohre verstopft. auch durch die Selbstsucht auch durch mein Ich wird die Segensröhre zugestopft. Kann kein Segen auf andere fließen, weil ich nicht bereit bin, mich hinzugeben, zu opfern, für den Herrn zu opfern, als ein lebendiges Opfer. So steht es im Römerbrief, so begebet eure Leiber sogar zu einem lebendigen Opfer für den Herrn. Selbstsucht oder auch Zweifel. Der Zweifel verstopft auch. Da kann ich niemand ein Segen sein, wenn ich voller Zweifel bin. Sie leben sich selber, sie lieben sich selber, wehe, wer ihnen einmal zu nahe kommt, dann wehe. Geist mir beleidigt. Dadurch werden Menschen dann abgestoßen. Wenn bei uns Hindernisse vorhanden sind, hat das seine Folgen. Und deshalb wollen wir auch beten, entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Licht herein, wenn mir's gleich noch so schmerzlich wäre. Die Wonne folgt nach der Pein, damit der Segen ungehindert weitergehen darf, auch durch dich und auch durch mich. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Liebe Freunde, wir waren in dieser Stunde in der Seelsorge Jesu. Haben wir es gemerkt, was er uns zu sagen hat? Wer kann Segen weitergeben? Wir wollen beten. Herr, lass uns nicht ein Hindernis sein, dass dein Segen nicht durch uns hindurchfließen kann, dass alles so verstopft ist in unserem Leben, weil wir nicht glauben, wie die Schrift sagt, weil wir unseren Lebensdurst immer noch woanders löschen wollen. Herr, das musst du jedem von uns zeigen, warum wir nicht mehr Segen verbreiten. Ich bitte ganz von Herzen, o Geist, sei meines Geistes Leben. Ich kann mir selbst nichts Gutes geben. Aber ich öffne meinen Mund und singe hin zu der Quelle, dass ich trinke. Lass diesen Tag, diesen Freizeittag, uns ein Segenstag sein. Wir danken für deine Seelsorge und preisen deinen Namen und dein wunderbares Wort. Amen.